Ja. Die große Frage, die wir uns natürlich alle gestellt haben, warum habt ihr keine Challenge genommen?
Weil es dafür keine Challenge gibt.
Okay. Ist das also nicht im Regelbuch, oder wie?
Es gibt keine Challenge dafür. Du hättest eigentlich challengen sollen.
Ich dachte, Torwartbehinderung oder sowas? Ist nicht? Okay.
Das käme nicht in Frage. Schiedsrichter hat gesagt, für so eine Aktion gibt es keine Challenge.
Aber sonst hättet ihr eine genommen? Weil Grubi war, glaube ich, nicht ganz so einverstanden.
Ja, natürlich, weil es niemand verstanden hat, warum er nicht abpfeift. Aber was soll ich challengen, dass er nicht abpfeift?
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die große Frage, es ist eine philosophische. To challenge or not to challenge? Und Bernd Schwickrath hat sie Harry Kreis gestellt. Wir haben sie uns alle gestellt. Was war da los beim 3:3? Erst einmal, Deutschland verliert mit 3:4 nach Penaltyschießen gegen die USA. Das ist die beste Leistung in diesem Turnier gewesen. Ein Punkt, der sehr, sehr wichtig sein kann auf dem Weg zum Viertelfinale. Aber eben auch, ja, 3 Punkte möglich. Und über dieses 3:3 müssen wir natürlich auch sprechen. Bernd Schwickrath, Grüße nach Zürich.
Grüße, Herr Fetzer.
Immer noch kommt kein Grüzi zurück. Unglaublich. Du hörst jeden Tag Patent Ochsner und Stupette Gang und sonst was. Die Venus von Bümblitz und den Reche, aber es kommt nichts von dir.
Soll ich dir was sagen? Teilweise spreche ich, also das, was ich für Hochdeutsch halte, hier Leute an, und die antworten mir dann auf Englisch. Ne? Ich würde, so wollte mich verarschen. Aber wenn du mit Leuten sprichst, die eigentlich italienisch oder französischsprachig sind, die sprechen dann Hochdeutsch. Also das ist ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Aber gut, das ist jetzt nicht unser Thema. Ja, natürlich die große Szene, der erste richtig große Aufreger dieses Turniers, würde ich mal sagen. Und ich glaube, da ist ein bisschen was durcheinander geraten gestern Abend so in der Kommunikation. Denn ihr habt es ja gerade gehört und ihr habt es wahrscheinlich auch da direkt gestern Abend im Fernsehen oder auf sonstigen Plattformen mittlerweile gehört, dass die Menschen vom DEB gesagt haben, man kann etwas nicht challengen. Also man kann speziell eine Szene nicht challengen, in der man selber sagt, der Schiedsrichter hätte abpfeifen müssen. Denn das ist ein sogenannter Judgment Call. Da geht es einfach darum, was hat der Schiedsrichter gesehen. Es gibt zwar die Möglichkeit, einen ausgebliebenen Pfiff zu challengen, aber nicht für diese Situation. Zumindest haben wir dazu im Regelbuch nichts gefunden. Und ich habe gestern Abend noch sehr lange im Regelbuch gekramt. Es gibt bei ausgebliebenen Pfiffen ist die Möglichkeit zu challengen, wenn es darum geht, dass der Puck nicht mehr im Spielfeld war, also ins Fangnetz geflogen ist, aber das hat keiner gesehen, das Spiel läuft weiter, es fällt ein Tor, dann kann man sagen, ey, ihr habt nicht gepfiffen, ihr hättet aber pfeifen müssen, weil der Puck war draußen. Da gibt's die Möglichkeit. Ne? Aber es gibt halt nicht die Möglichkeit nach dem Motto, der Torhüter hatte den Handschuh auf dem Puck und da hättest du abpfeifen müssen.
Ja, also Miss Stoppage ist eben das, was du angesprochen hast. Genau. Dann kommt noch Handpass mit dazu, ist auch Miss Stoppage. Also wenn sie einen Handpass übersehen und die Scheibe bleibt im Angriffsdrittel, ist ja auch noch wichtig und dann fällt ein Tor draus, dann kannst du das challengen.
Genau, und es gibt natürlich noch Abseits, wobei Abseits nicht explizit dieses Stoppage ist. Aber da ist natürlich auch grundsätzlich die Situation, es gab keinen Pfiff, da hätte es einen geben müssen. Wobei der in dem Fall natürlich dann vom Linienrichter kommt, nicht vom Schiedsrichter.
Ja, und hoher Stock, wenn eine Scheibe mit einem hohen Stock zum Mitspieler gespielt wird, ist auch Miss Stoppage, ja, wo du einfach eindeutig sehen kannst, okay, da hätte abgepfiffen werden müssen. Du hast recht, das andere ist Judgment, aber es gibt halt noch Regel 69, die nicht heißt Man in the Crease, sondern die heißt Goalie Interference, also Torwartbehinderung. Und es gibt sogar einen Passus in dieser Regel, wieder ganz schlau gemacht, auch von der IHF, hinten in diesem Appendix, ja, super, du schaust nach der Regel, bist bei Regel 69, weißt es vielleicht schon, dass es Regel 69 ist, bist dann bei der Regel und da musst du aber ganz hintergehen, nochmal hunderte von Seiten hinter, um zu diesem Anhang zu geben, kommen und selbst da gibt es eine, also es ist gar nicht mal entscheidend, dass die Scheibe unbedingt oder der Torwart im Torraum ist, sondern du darfst den Torwart halt auch nicht behindern, wenn es einen Kampf um die Scheibe gibt. Also wenn das Nachstochern gegen die Fangart ist, auch egal, ob der Puck bedeckt ist oder nicht, wenn es Nachstochern gegen die Fangart ist, dann ist es Goalie Interference. Und ich finde, das hätte man challengen können. Ob man es dann tut oder nicht, diskutieren wir gleich. Es hat Verwirrung gegeben in der Übertragung. Das hast du ja im Stadion nicht mitbekommen, aber ich habe das Spiel ja kommentiert, war in dem Powerbreak, das es gleich daneben nachgegeben hat, war die Refcam zu sehen. Und Freddy Tiffels ist hingefahren zum Schiedsrichter und hat gefragt, can we challenge if he covers or not? Also er hat tatsächlich danach nachgefragt. Es gab vom Schiedsrichter dann die Antwort, Er hat erst gesagt no und dann hat er gesagt, the puck was free all the time, we have to play, let's go boys. Also gesagt, also ich fand auch, dass es sehr, sehr schnell dann weiterging. Ja? Dass wir gesehen, Grubauer war echt zwider und Harry Kreis und Mark French haben sich kurz einmal unterhalten, du hast da nicht viel Zeit, das zu entscheiden. Aber dennoch sage ich, Goalie Interference hättest du da challengen können. Ob es dann erfolgreich gewesen wäre, ist die andere Frage. Und dann im Nachhinein kam auch vom DEB das Statement, dass es keine eindeutigen Bilder gegeben hat und dass sie sich deswegen dafür entschieden haben, das eben nicht zu challengen. Den Vorgang würde ich wiederum verstehen, weil dann hätte es ja nicht nur das 3:3 gegeben für die USA, sondern noch ein Powerplay, vielleicht auch Aufwind für die USA. Das Penalty-Killing von Deutschland ist nicht so gut, wenn ich mir die Zahlen genau anschaue.
Ich meine mich auch erinnern zu können, die hätten schon mal ein Tor kassiert.
Insofern ist es dann für mich sogar, also dann zu entscheiden, machen wir es oder machen wir es nicht, das ist für mich eine Entscheidung, die man so treffen kann, aber es gibt die Möglichkeit, diese Situation zu challengen. Das müssen wir hier nochmal festhalten.
Genau, also es gibt die Möglichkeit, auf Torwartbehinderung zu challengen. Und da sagte der DB, wie du gerade sagtest, es gab keine eindeutigen Bilder, deswegen haben wir es nicht gemacht. Und darüber kann man natürlich diskutieren, weil ich finde, also ich verstehe das Argument zu sagen, ey, uns kann auch dieser eine Punkt sehr, sehr weiterhelfen. Lass uns bitte nicht riskieren, dass wir hier jetzt alle drei Punkte verlieren. Aber ich finde auf der anderen Seite, also es ist ja so alles oder nichts Frage, ne? Auf der anderen Seite hätte ich mir da auch ein bisschen mehr Mut gewünscht. Und vor allen Dingen hätte ich ihn mir gewünscht, allein schon, um Philipp Grubauer zu unterstützen, der wirklich hier das dritte richtig gute Spiel macht. Und der war sich ja dermaßen sicher, dass man, finde ich, das hätte challengen können, alleine schon, um meinem Torwart zu sagen, ey, wir vertrauen dir voll, wir sind auf deiner Seite. Und vielleicht auch den Rest des Teams zu sagen, hör mal Leute, wir kassieren hier kein reguläres Tor mehr. Wenn hier ein Tor fällt, dann kann das nicht regulär gewesen sein. Also verstehst du den Gedankengang? Werden andere Leute vielleicht sagen, ist doch viel zu riskant, Mann, das ist eine WM, wir brauchen den einen Punkt, bist du bescheuert? Okay, verstehe ich die Argumente, aber ich hätte es gechallenged.
Ja, es gibt ja auch, also ich bin auch Vertreter der Coach to Win Fraktion, ja, also finde ich auch eher aktiv und versuchen, das Spiel zu gewinnen. In dem Fall, ich weiß nicht, ob das dann wirklich auch der Gedankengang war, weil da sind ja so viele Themen, die dann innerhalb von Sekunden irgendwie abgehandelt werden müssen. Aber dieser eine Punkt, wie ich schon gesagt habe, der kann Gold wert sein auf dem Weg ins Viertelfinale. Und natürlich ist man nicht zufrieden mit diesem einen Punkt, weil deutlich mehr drin war. Also zwei natürlich dann auch noch in der Verlängerung. Ich finde, in der Verlängerung war Deutschland die bessere Mannschaft, die deutlich aktivere Mannschaft. Shootout ist dann auch ein Glücksspiel. Aber nach dieser Führung dann und wie das Gegentor zustande kommt, ist ein Punkt vom Spielverlauf her zu wenig für die Tabelle. Ist er schon mal gut oder ist er zumindest ein erster Schritt? Man hat es jetzt auch immer nicht selber in der Hand, aber man hat jetzt tatsächlich wieder ganz ordentliche bis gute Chancen, das Viertelfinale zu erreichen. Also, vielleicht
mal. Das müssen wir, glaube ich, mal ganz kurz erklären. Deutschland erreicht das Viertelfinale, wenn ab jetzt jedes Spiel gewonnen wird und Österreich sowie Lettland ihre beiden Spiele gegen USA und Finnland jeweils verlieren. Dann würdest du nämlich da vorbeiziehen. Ne?
Genau.
Also die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering. Also sagen wir so, dass du Ungarn und Großbritannien schlägst, das muss der Anspruch sein, das ist ganz klar. Und dann gibt's halt sozusagen am Samstag eine Art vorgezogenes Endspiel gegen Österreich.
Aber ganz ehrlich, so wie die USA gestern gespielt haben, möglicherweise müssen wir gar nicht auf USA und Lettland schauen, auf Österreich und Lettland schauen, dann vielleicht mal sogar die USA, ob man die hinter sich lassen kann. Also egal, das entwickelt sich dann weiter und teilweise hat Deutschland nicht in der Hand. Und wie gesagt, auf dem Papier her ist das wahrscheinlichste Szenario 3 glatte Siege gegen Österreich, gegen Österreich, Ungarn und Großbritannien. Andere Reihenfolge, erst Ungarn, dann Österreich, dann Großbritannien und du bist im Viertelfinale. Aber kommen wir nochmal zurück zur Überlegung von Harry Kreis, was eben diese Challenge anbelangt.
Man muss immer bedenken, wenn man sich 100% sicher ist, steht 3:3, wir gehen in der Strafzeit, steht es gleich 4:3. Darf man nicht außer Acht lassen, aber nochmal, es gibt kein Challenge für sowas.
Also genau das, was wir jetzt gerade diskutiert haben. Ja, du bist eh schon down. Es ist von der einen Seite gedacht oder kannst du von der anderen Seite denken. Ich, wie gesagt, ich lehne da leicht in Richtung, okay, nicht challengen und schauen, dass man diesen Punkt dann mitnimmt und vielleicht noch den extra Punkt holt.
Ich nicht, weil es für mich relativ eindeutig war, aber das ist natürlich die Frage, welche Bilder die zur Verfügung hatten, weil ich habe mir nachher noch die Magenta-Übertragung angeguckt und in der Nachbesprechung des Spiels von Sascha Bandermann und Rick Goldmann sind ja nochmal andere Bilder gezeigt worden und die finde ich, es gibt so eine Einstellung, ich finde, die zeigt recht deutlich, dass der Handschuh dann auf dem Puck war und dass da einer wirklich gegen den Handschuh auch stochert. Die Sache ist natürlich, sind das die Bilder, die Leask in dem Moment sehen konnte. Und wenn er diese Bilder in dem Moment nicht zur Verfügung hatte, dann verstehe ich natürlich, dass man sagt, das ist zu riskant. Aber das große Thema ist natürlich, sie vertrauen ihre eigenen Unterzahl nicht. Weil wenn du eine überragende Unterzahl bisher hättest, dann hättest du vielleicht gesagt, komm, wir riskieren's, alles oder nichts. Selbst wenn wir die Unterzahl kriegen, oder also selbst wenn das Tor zählt und wir die Unterzahl kriegen, die killen wir schon weg. Und ich glaube, das Vertrauen ist einfach nicht da.
Anders formuliert, die Schweizer hätten es gechallenged. Sagen wir mal so zum Beispiel. Ja. Und da kommt natürlich, gut, aber da kommt ja
schon 6-1 geführt, der wäre egal gewesen.
Aber da kommt ja das Turnier vorher, kommt einfach noch mit dazu. Also das ist ja dann nicht nur diese eine Situation. Und also ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass eben dann die Leute, die das auch entscheiden müssen, auch nur die Fernsehbilder haben. Und aus denen war es für mich auch nicht. Ich hatte auch diese Übertorkamera.
Auf den ersten Fernsehbildern war es nicht zu erkennen.
Du kannst, das Einzige, was du halt erkennen kannst, ist, dass nachgeschoben wird. Und noch einmal, es ist nicht unbedingt nur relevant, dass Grubauer den Handschuh drauf gehabt hat, sondern darfst du den Handschuh auch nicht wegdrücken, wenn er versucht, die Scheibe zu halten. Das ist Goalie-Interference. Und das ist auch nicht dafür nicht entscheidend, ob er im Torraum ist oder nicht. Das steht so im Regelbuch, wie es dann ausgelegt wird, wiederum für die Schiedsrichter. Und ob sie sagen, ob das conclusive ist. Ja, das muss es ja dann auch sein, wenn sie Good Goal sagen auf dem Eis. Und da kann ich wiederum halt auch Kreis verstehen, der sagt Good Goal auf dem Eis, dann mit den drei Zeitlupen, die kamen, insgesamt dann das zusammengenommen, hätte ich jetzt auch gesagt, okay, dann keine Challenge und dann das addiert mit, du hast kein gutes Penalty Killing und die USA kriegen da Schwung dazu, kommt dann diese Entscheidung so
zustande. Ja, und jedes Mal ganz ehrlich, also ich bin hier nicht der Anwalt von Harry Kreis, aber ich fand es so ein bisschen strange, ehrlich gesagt, wenn man sich die ganzen Kommentare so angeguckt hat, klar, darf man eh nicht so wichtig nehmen, aber die gab es ja nun mal, in allem, Kreis, was macht der da, das entscheidet nicht Harry Kreis. Harry Kreis entscheidet das, was sein Videocoach ihm durchgibt. Also der Schuldige ist in dem Moment nicht Harry Kreis.
Ja, aber
Schuldiger natürlich in Anführungszeichen.
Ja, aber du musst trotzdem auch als Trainerteam, als Spieler, ja, da wisst man halt auch gesagt nach dem Spiel, er weiß die Regeln nicht, aber als Trainerteam musst du wissen, was du challengen kannst und was du nicht challengen kannst. Und kannst du sagen, okay, wir gehen hier auf Goalie Interference und das ist ein klares Nachstochern und er hat vielleicht sogar schon den Handschuh drauf. Und jetzt schaut bitte, dass ihr auch alle Bilder, die es gibt, dafür bekommt. Das musst du wissen. Also das musst du
parat haben. Wobei Schiri auch ein bisschen strange war, ne? Der sagt, ich konnte die ganze Zeit den Puck sehen und da, wo der Schiri stand, konnte das eben gar nicht. Ne? Also ich glaube dem nicht, dass er die ganze Zeit den Puck gesehen hat.
Ganz komische Kommunikation eben auch. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es noch eine andere Kommunikation in Richtung Schiedsrichter gab, aber Tiffels hat eben auf dem Eis nachgefragt und dann zu sagen, it was free all the time. Ja, aber das ist für die Regeln gar nicht das einzig Relevante dann. Ne?
Ja, ob
das Goal das kommt noch hinzu, ist nicht. Ja. Aber die Frage war halt wiederum auch falsch von Tiffel. Can you challenge if he covers or not? Sondern can we challenge that for goalie interference? Oder so
ja,
wäre
genau,
dann.
Das wäre die Frage.
Oder irgendwie we're thinking about challenging it for goalie interference. Weil es ging brutal schnell auch wieder los danach. Also ich hatte so gedanklich die Szene noch gar nicht aufgearbeitet und dann fiel der Puck schon wieder. Also weiter.
Man sagen muss, die Deutschen haben sich ja extra nicht direkt beim Bulli aufgestellt, um ein bisschen Zeit rauszuholen. Und dann haben die Amerikaner ja schon so rübergewunken, ey, lass mal weiterspielen hier. Das ist das Motto.
Bei einem 3-3, da muss am Ende halt einfach der richtige Call stehen.
Frage ist, hätte man dann eigentlich eine Auszeit nehmen können und in der Auszeit dann quasi noch mal überprüfen können?
Auszeit kannst du jederzeit nehmen.
Ja, ne?
Aber also das jetzt natürlich ist jetzt wirklich aus dem Lehnstuhl bei mir, ja, und
ja,
bei dir von der Tribüne und
mit, immer leicht reden.
Genau, ja, also das so weit sollten wir dann auch nicht gehen, dass er sagt, da hätte er eine Auszeit nehmen müssen. Und vor allem, also alles hast du dann auch nicht parat. Die Regel solltest du in der Situation parat haben, sage ich.
Das ist es. Also zusammengefasst, man kann nicht challengen, ob die Hand drauf war und der Schiri hätte abpfeifen müssen, aber man hätte auf Torhüterbehinderung challengen können.
Dann haben wir die Situation aufgearbeitet, denke ich, und ja, schauen aufs Spiel allgemein.
Ja, die Mannschaft hat heute sehr stark aufgetreten und ich fand, es war auch in diesem kämpferischen Einsatz auch Harmonie drin, also von Wechsel zu Wechsel. Wir haben ja thematisiert, dass jeder Wechsel zählt. Wir brauchen diesen Wechsel, diesen Einsatz, einen bedingungslosen Einsatz über 60 Minuten. Das hat die Mannschaft heute gut umgesetzt und ich glaube, die hat selber gespürt, das sind die Zahnräder ineinander. Eine Schirmreihe nach dem anderen. Die Amerikaner unter Druck gesetzt. Sonst zurückgearbeitet, wenn ich an das 3-3 denke, oder wie Mick zurückgearbeitet hat. Also jeder hat heute für den anderen in beide Richtungen bedingungslos gearbeitet.
Ja, ohne Zweifel das mit Abstand beste Spiel von Deutschland bei diesem Turnier und auch von Anfang an auch mal in Führung gegangen und da eben auch Schuss von Moritz Seider von der blauen Linie vor, schon eine Chance für Freddy Tiffels und dann gibt's halt den Screen von Duff McFalls vor dem Tor, also das, was sie sich vorgenommen haben, auch nach dem 1:2 nicht irgendwie auseinandergebrochen, sondern Ausgleich von Freddy Tiffels an seinem 31. Geburtstag, das 2:2, was für ihn dann natürlich auch gut war, weil er beim Gegentreffer zum 1:1 nicht gut aussah, beziehungsweise dass er den Pass vor das eigene Tor gespielt hat, was so nicht passiert.
Oh, Walter Wagner, ich sag eher die Schulze. Also der Pass war riskant, gar keine Frage, aber wie Wagner den annimmt, das ist auch eine Katastrophe.
Aber der ist aber auch nicht gut gekommen und es waren noch zwei andere Optionen da. Das war das Center da.
Absolut, ich sag, der Samanski, Pass war zu riskant.
Ja.
Und der, also aber da er kommt, war das Tor nicht alleine schuld.
Nein, aber da soll er auch nicht hin, sondern Samanski, der abgedreht hat und den mit Schwung mitnehmen kann oder auf der anderen Seite Seider oder eben durch die Rundung, aber Wagner ist genau der in dem Fall nicht angespielt werden darf, aber ihn besser annehmen kann. Mein Gott, er hat ihn aber auch nicht, also er hat ihn ja auch gegen einen Schlittschuh oder sonst was bekommen. Da soll der Pass nicht hin. Das war ein Fehler von in erster Linie Freddy Tiffels.
Ja, sehe ich anders, aber ist ja nicht schlimm.
Und dann eben dieses Tor von Tiffels und dann halt auch einmal Marc Michaelis, der getroffen hat und der Deutschland mal gekontert. Ne? War ein schöner Pass hinten raus von Alex Ehl und Michaelis.
Der Antritt war auch gut von Ehl vorher, ne? Diese 3-4 schnellen Schritte, dadurch hat er sich Platz verschafft, dann schön in den Lauf gespielt, also einfach ein richtig, richtig guter Angriff, kann man nicht anders sagen. Wobei, wir müssen, machen wir vielleicht gleich auch vielleicht mal über den Torwart reden, der Amerikaner, ne? Also ich glaube, ich habe in meinem Leben schon mal ein bisschen bessere Torhüterleistungen gesehen als die in dem Spiel.
Bei Amerikanern wirklich? In näherer Vergangenheit? Ja. Bei Amerikanern eine bessere Torhüterleistung?
Sogar bei Nationalmannschaften, bei großen Turnieren habe ich, glaube ich, schon mal was Besseres gesehen.
Das ist ein gewisser Conor Hellebuck, der dann im
Finale ich meine, da war sowas.
41 Saves hatte. Aber man muss auch sagen, dass Joseph Wall im letzten Spiel nicht gut gehalten hat. Dieses Mal war Devin Cooley drin.
Spieler in Toronto, ne?
Genau, dieses Mal war Devin Cooley drin und bei dem Schuss von Michaelis in den Pfosten rein, hatte auch eine gute Höhe. Ja, aber also von einem NHL-Goalie, ja, möglicherweise kannst du da schon auch einen Save erwarten. Aber eben auch eine Leistungssteigerung von mehreren deutschen Spielern, die Reihe Samanski, Tiffels, Reichel hat bis jetzt schon sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt trifft eben auch Marc Michaelis.
Wir waren zwar noch nicht wirklich mit dem Rücken zur Wand, aber ich glaube, so ein Leben spielt natürlich, wenn du dann diese Desperation hast und dann auf einmal die Tore fallen, gibt es dir wieder ein bisschen Leichtigkeit und hoffen wir, es gibt uns genug Selbstvertrauen.
Desperation Hockey war es in dem Sinn, finde ich jetzt nicht, aber klar, man hat gemerkt, dass sie wissen, um was es geht und dass sie sich der Bedeutung bewusst sind. Und so haben sie auch gespielt. Und insofern ist es insgesamt ein positiver Eindruck, der bei mir auf jeden Fall geblieben ist. Ergebnis natürlich nicht, aber auch in der Verlängerung, ich habe es vorher schon mal gesagt, war Deutschland deutlich aktiver und da haben mich die USA auch enttäuscht.
Ja, aber ich finde ganz wichtig sind halt auch, ist halt nicht nur die Gesamtleistung, sondern auch individuelle Leistung. Und gerade Michaelis, ne, das war ja sein erster Torschuss im kompletten Turnier, im vierten Spiel. Das kann auch nicht der Anspruch von Marc Michaelis sein. Und er hat bislang auch einfach nicht gut gespielt. Und er hat auch, finde ich, seit längerer Zeit in der Nationalmannschaft nicht wirklich gut gespielt. Und deshalb war das wirklich wichtig, weil er hat ja nicht nur dieses Tor gemacht, er hat auch defensiv ganz gute Aktionen gehabt, er hat doch ja, auch in der gegnerischen Zone auch noch gute Angriffe eingeleitet. Du hast halt gesehen, es ist auf einmal Selbstvertrauen da. Kai Wissmann ja das Gleiche, der ja bislang auch kein gutes Turnier gespielt hat. Und auf einmal war der ganz anders, wie oft der Pässe abgefangen hat, wie oft der Zweikämpfe gewonnen hat, wie oft der das Spiel eröffnet hat. Der hat sogar auch ein Tor gemacht. Klar, das war dann wirklich ja abseits, weil Samanski vorher ein bisschen zu spät zum Puck gegangen ist. Aber auch, nehmen wir mal an, der hätte das 10 Zentimeter weiter vorne gemacht, das hätte ja in der Spielsituation eigentlich nicht wirklich was geändert. Also hat so gesehen, hat Wissmann auch noch ein Tor gemacht und gerade die beiden, die auch sehr viel kritisiert wurden, auch von uns, haben wirklich sehr, sehr gut geantwortet gestern.
Ganz ehrlich, auch so zum Beispiel im letzten Spiel, natürlich war der Fehler drin. Ein, zwei andere Situationen, die nicht gut waren. Aber sonst war es, glaube ich, ohne Puck war es auch kein schlechtes Spiel von mir. Natürlich sieht man halt immer das, was mit Puck ist. Im Endeffekt habe ich von, weiß ich nicht, 20 Minuten Eiszeit vielleicht eine Minute in den Puck. Aber ich habe mich auch persönlich heute doch ein bisschen einfach hin rauszuspielen, die Scheibe hin rauszubekommen und das hat sicher geholfen, ja.
Naja, natürlich völlig recht. Also wir achten natürlich dann vor allen Dingen auf diese großen Highlight-Szenen quasi. Und wenn man dann über den Puck schlägt, ist das natürlich, macht das natürlich viel zunichte, auch wenn er vorher vielleicht 10 Minuten lang überhaupt keinen einzelnen Stellungsfehler gemacht hat und sehr viel in der Entstehung verhindert hat. Das stimmt schon. Aber das nimmt natürlich trotzdem auch so einen Fehler wie vor dem 2:0 da gegen die Schweiz auch einfach nicht weg. Ne? Also, dass Kai Wissmann bei der WM oder auch bei Olympia nicht so gespielt hat, wie er sich das vorstellt, steht ja völlig außer Frage. Und gestern hat er so gespielt, wie er und wie alle uns das vorstellen.
Ja, und es war dann auch, du hast schon gemerkt, während des Spiels, die Aktionen werden klarer, ja, es ist ja auch mehr Direktheit zum Tor da, sie bringen die Scheiben, auch mal einen Schuss von außen, wo ich mir sonst denken würde, ja, der muss jetzt nicht unbedingt aufs Tor, aber in dem Moment habe ich mir gedacht, ja, macht das ruhig mal so, spielt einfach, bringt die Scheiben zum Tor, habt eure Abschlüsse, ein bisschen Selbstvertrauen sammeln, warum nicht? Und bei Wissmann, wenn das ein Treffer angesprochen hat, da waren so ein paar andere Aktionen, wo ich einfach gesehen habe, okay, jetzt, da ist einfach dieser Zug zum Tor da und der Fokus aufs Tor und auch klarer hinten rausgespielt eben, wie er jetzt gerade auch gesagt hat. Eine einfache Pässe, aber dann trotzdem ja auch Kai Wissmann, der dann immer auch das Tempo mitschickt bei seinen Mitspielern. Also diese Aufbaupässe, gerade jetzt, wenn er mit Szymanski, mit Tiffels und mit Reichel auf dem Eis ist, sind unglaublich wichtig, dass die dann auch dieses Tempo entwickeln können und dass es schneller durch die neutrale Zone geht. Das hat Alexander Sulzer bei Sport Europe TV im Interview vorher angesprochen. So wollen sie spielen, direkter, schneller durch die neutrale Zone. Das haben sie sich vorgenommen und das haben sie auch umgesetzt.
Ja, sie haben vor allen Dingen einfach bessere Entscheidungen getroffen. Weil ich glaube, das Grundproblem war ja bislang nicht, dass da irgendwas in der Struktur nicht passt. Das Grundproblem war die Ausführung und halt individuelle Fehler. Und die gab es halt gestern relativ selten. Und sie haben einfach häufiger, wenn es nötig war, haben sie schön in die Kelle gepasst oder aufs Tape gepasst. Und wenn es andersrum nötig war, haben sie das Ding halt einfach rausgehauen. Und ich finde, sie haben zu 90% haben sie immer die richtige Entscheidung gestern getroffen. Und das war halt auch ein Riesenunterschied zu den vorherigen Spielen, wo du immer dachtest, Junge, jetzt geh doch, da ist doch Platz, aber dann wird das Ding weggehauen. Oder teilweise dachtest du, weg damit, dann hat es einer alleine probiert. Und einen zu riskanten Pass, erinnern wir uns auch an Hüttel bei dem dritten Gegentor gegen die Finnen, wo er da versucht, mit der Rückhand durch zwei Gegenspieler das Ding rauszubringen und dann den Puck verliert, ne? Und solche Aktionen gab es halt gestern deutlich, deutlich seltener, weil erzählen wir euch jetzt auch nichts Neues, ist halt eine Kopfsache. Wenn es so funktioniert, du gehst mal mit einer Führung rein, dann führst du später bis ins letzte Drittel, dann hast du halt auch ein ganz anderes Selbstverständnis. Und dann ist der eine Puckverlust vielleicht auch nicht immer so entscheidend, dass du direkt das Spiel verlierst, sondern du hast ja einen kleinen Puffer, wenn du eine Führung hast. Und das hat sich alles im Laufe des Spiels, hat sich dieses Selbstvertrauen wieder so ein Stück weit aufgebaut. Und das siehst du dann direkt auch in den Aktionen.
Gute Leistung der deutschen Mannschaft, erster Punkt geholt, natürlich immer noch zu weit hinten in der Tabelle, natürlich noch nicht unter den Top 4, es ist noch nicht das Viertelfinale, aber es ist der erste Schritt dahin. Sprechen wir ein bisschen über die USA und hören als erstes mal Matthew Tkachuk, der ja unterzählt, dass die schon Gas gegeben haben, vor allem im dritten Drittel und ich glaube, da sind wir anderer Meinung, aber erstmal Tkachuk, der sein erstes Spiel gemacht hat für die USA, nachdem er ja später nachgereist ist, ist Vater geworden, aber will unbedingt diese Weltmeisterschaft spielen. Ja, Triple Gold Club winkt, wobei aktuell...
Oh, aber USA sehr aus der Entfernung,
Genau, gerade noch so zu sehen mit dem kleinen Finger winkt der Triple Gold Cup bei den USA.
I don't know if we did anything like really, really well today. Like we played solid in the third, definitely. But we moved the puck better. Some of the grade A's that we gave up went in our net. So those are simple mistakes that we'll be able to correct on that. But I thought as the third period went on, like wearing them down, shift after shift, and then ultimately getting that goal, and then overtime and Shiro, kind of anything can happen. So, but I definitely liked our game from as it went.
Also am Anfang sagt er so richtig, richtig gut, haben wir nichts gemacht, aber wearing them down, shift after shift, das war absurd. Also das war im dritten Drittel nicht so.
Nee, also ich fand sogar die Amerikaner im zweiten Drittel eigentlich stärker. Ich finde, nachdem die dann in Führung gegangen sind, ich finde, da ist das Spiel schon in deren Richtung gekippt und dass das 2-2 gefallen ist, ja, ist wie gesagt vorher schon mal durch Wismar gefallen, dann aber das richtige 2-2 auch stark von Tiffels und den Puck erobert. Ich finde, das war eine Phase, hätte das Spiel komplett kippen können, hätte dann auch das 3-1 fallen können und dann wäre es vielleicht wieder dahingegangen mit der deutschen Mannschaft. Aber im letzten Drittel, also das, was Tkachuk jetzt anspricht, dass sie angeblich so gedrückt hätten und die Deutschen quasi wie bei so einem Armdrücken immer weiter zurückgedrängt hätte, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich fand im letzten Drittel, das war eigentlich das stärkste Drittel der deutschen Mannschaft, da hätte es eher noch das 4-2 für Deutschland fallen können. Aber gut, was man halt erzählt nach dem Spiel, dass man dann doch noch gewonnen hat, ne?
Ja, und das vom Olympiasieger und amtierenden Weltmeister, auch Titelverteidiger. Ich meine, das gibt's ja nicht, das ist der Olympiasieger, der da ist und Deutschland dominiert denn da teilweise weg. Nee, muss man natürlich auch sagen, dass es eine Mannschaft ist, die mit der die Olympiagold geholt hat, nichts zu tun hat, bis auf Tkachuk, das ist der einzige Spieler, der auch mit dabei ist. Und auch im Vergleich zur Weltmeisterschaft vor einem Jahr sind die USA deutlich schlechter. Und du hast ja Tkachuk dann auch nochmal gesagt, was so der Unterschied ist jetzt von diesem Turnier und Olympia. Und da musste er tatsächlich am Anfang mal so kurz lachen.
I don't know. Probably just a lot of different players. I mean, the ice was is bigger over here. It doesn't really change too much. I don't know. The Olympics is the mecca. There's a lot of differences between that. But both you have a chance to represent your country. So it's an honor to be representing US at both.
Ja, Patriotismus muss da am Ende natürlich noch raus.
Ich finde Donald.
Aber davor, also ja, Eis ist größer, macht jetzt auch nicht so einen großen Unterschied. Andere Spieler, ja, gut erkannt, Matthew, dass da andere Spieler da sind. Und ja, Olympia ist das Mecker, das sagt er dann doch nochmal und ist ja auch einfach so. Ne? Das Niveau der US-amerikanischen Mannschaft ist deutlich niedriger als bei den Olympischen Spielen, als Deutschland, der 1-5 verloren hat und absolut chancenlos war. Und ja, trotzdem ist es eine Mannschaft, die USA, die größtenteils NHLer hat oder gute NCAA-Spieler und deswegen...
Und diverse First-Rounder, ne?
Genau, also das sind
sechs... Das darf man nicht vergessen. Also ich finde, sie spielen wirklich schwach und sie spielen auch, also anders ausgedrückt, wir kennen das ja, dass die Amerikaner gerade zu Weltmeisterschaften natürlich bei weitem nicht ihren, also noch nicht mal ihren B-Kader schicken, das ist ja eher ein C- bis D-Kader. Aber ich finde, du hast in den vergangenen Jahren immer mal wieder so Leute gesehen, die dann besonders herausgestochen sind. Sei es durch Tempo, sei es durch Körperspiel. Und du hast mal so zwei Leute gehabt, die eine besondere Chemie zueinander haben. Und davon sehe ich jetzt gar nichts. Ich sehe kein Tempo, ich sehe kein Körperspiel, ich sehe keine tollen Kombinationen, ich sehe keinen guten Torwart. Also das ist schon wirklich die schwächste US-Mannschaft seit Jahren, das muss man klar so sagen. Das soll jetzt gar nichts der deutschen Mannschaft wegnehmen. Vielleicht lag es auch daran, dass die Deutschen gestern eben gut gespielt haben, dass die Amerikaner nicht so zur Geltung kamen, weil ich fand sie zum Beispiel gegen die Schweiz. Ich finde, das wirkte schon eher wie ein Topspiel.
USA gegen die Schweiz zum Auftakt, ja.
Genau, also auch wenn die Schweizer das ja gewonnen haben und auch verdient gewonnen haben, ich finde, da wirken die Amerikaner gar nicht so schlecht. Auch das Testspiel in Mannheim, da wirken die Amerikaner deutlich stärker, als sie es gestern getan haben. Aber insgesamt ist das natürlich keine gute Mannschaft, das ist völlig klar.
Lass uns zurückkommen zur deutschen Mannschaft, der Ausblick auf die restlichen Partien. Freitagnachmittag gegen Ungarn, Samstagabend gegen Österreich und Montagabend dann gegen Großbritannien die nächsten Partien. Und die Frage an Harry Kreis von euch, ob er jetzt diese Spiele und das restliche Turnier entspannter angeht.
Nee, entspannt überhaupt nicht. Wir nehmen die Sache so, wie sie kommt. Und dass es bei uns gelaufen ist, das war uns vorher bewusst, aber wir müssen uns die Punkte selber holen.
Ja, also mit gelaufen ist, meinte er jetzt das Österreich gegen Lettland-Spiel, ne? Weil das war ja schon am Dienstag, wenn ich ihn recht entsinne. Also da ging es ja schon darum, dass eigentlich war ja Dienstagmorgen die Stimmung im Keller. Du bist von der Schweiz verprügelt worden, du hast bis noch keinen einzigen Punkt geholt, aber dann verliert halt Lettland gegen Österreich und das war natürlich schon mal der erste Boost für die deutsche Mannschaft und jetzt gestern einen Punkt zu holen, war dann halt der zweite Boost.
Ja, und noch einmal, du brauchst, also wenn du 10 Punkte holst jetzt, wenn du die restlichen Partien glatt gewinnst und ja, dann eben 9 Punkte holst aus den restlichen Spielen, dabei 10 landest, dann hast du gute Chancen. Die Österreicher haben ihre 9 Punkte. Die USA hat nach 4 Spielen auch erst 5, muss man auch sagen. Lettland hat jetzt erst 3, nach allerdings auch erst 3 Spielen. Also mal schauen.
Und spielen noch gegen Ungarn und Großbritannien, ne?
Genau. Also Lettland, selbst wenn du auf 9 Punkte kommst, wobei das jetzt ja schon wieder, also das wäre schon wieder zu viel Rechnerei, finde ich, aber es gäbe ja auch immer noch die Möglichkeit dieses Dreiervergleichs mit Lettland und Österreich. Dann müsstest du halt Österreich hochschlagen, wenn jetzt alle 3 punktgleich sind. Ja, dann wird wieder rum gewertet, wie die untereinander gespielt haben.
Genau.
Und da hat ja Lettland 1-3 gegen Österreich verloren, Deutschland 0-2 gegen Lettland. Also gibt es dann diese Dreier-Tabelle. Und Deutschland müsste dann, wenn sie punktgleich sind, mit 3 Toren Abstand gegen Österreich gewinnen. Aber das brauchst du, so weit brauchst du gar nicht denken, sondern es ist schon eher wahrscheinlich, wenn du 10 Punkte holst, also jetzt 3-mal glatt gewinnst, dass du ins Viertelfinale kommst.
Ja, deshalb war der Punkt ja gestern so wichtig, weil wenn du den Punkt gestern nicht geholt hättest, dann hättest du Österreich wirklich mit 3 Toren schlagen müssen. Jetzt reicht theoretisch, wenn alles nach Plan läuft, ein einfacher Sieg.
So ist es. Und deswegen auch wieder nachvollziehbar, warum Deutschland die Challenge vielleicht nicht genommen hat.
Ja, genau, absolut. Also ich verstehe das schon, aber es zeigt natürlich trotzdem, dass die eher auf Sicherheit gegangen sind, ne? Und da ist es halt eine Philosophiefrage. Mache ich jetzt alles oder nicht? Will ich jetzt hier die kompletten 3 Punkte haben? Und was ich eben schon mal sagte, unterstütze ich damit oder gebe ich damit auch ein Zeichen an meinen Torwart nach dem Motto, ich vertraue dir, dass du das richtig gesehen hast. Ich vertraue dir, dass du kein reguläres Tor mehr kassieren würdest. Kann man so argumentieren? Habe ich ja auch. Ich verstehe aber auch, dass man es andersrum argumentiert. Ne?
Ja. Und trotzdem ist dann der nächste Schritt nicht nur das Vertrauen an den Torhüter, sondern auch conclusive evidence, den es eben geben muss bei einer Challenge und halt auch das Vertrauen, dass die Schiedsrichter die richtigen Bilder bekommen und die dann auch so auswerten, wie sie es machen sollten.
Ja, richtig, klar. Klar, und alles natürlich unter Zeitdruck, ne? Das kann man hier am nächsten Morgen natürlich easy erzählen. Ne?
Die restliche WM behandeln wir kurz in den 10 Minuten Eishockey, die wir jetzt dann gleich aufzeichnen. Kriegt ihr ja sowieso, wenn ihr uns supportet, beziehungsweise wenn ihr bei Startnext dabei seid, also startnext.com/WM-2026. Alle, die eben da supporten, kriegen jetzt dann heute noch die 10 Minuten Eishockey mit einem Blick auf die restlichen WM-Spiele NHL und PWHL und kriegen auch die drei Gedanken zum Deutschlandspiel, also einen Text dann noch. Das Ganze über eben das Startnext-Portal, da gibt es einen Posteingang, da schicken wir euch die Links zu.
Ja, und wir sind übrigens fast am Ziel, also vielen Dank. Ne? Also viel braucht man nicht mehr. Ne? Wenn ein paar Leute, die vielleicht noch nicht gespendet haben, da noch was reintun, sind wir euch sehr, sehr dankbar. Aber vielleicht geht das Turnier ja auch noch ein bisschen länger. Aber ich könnte mir vorstellen, ein paar von euch hatten wahrscheinlich nach dem Schweiz-Spiel, haben sie gesagt, ach, die WM dieses Jahr, die habe ich schon halbwegs abgehakt. Aber seit gestern könnt ihr den Haken wieder wegmachen.
Aber der Punkt ist ja auch bei uns in diesem Podcast, es geht nicht nur um die deutsche Mannschaft. Ja, also klar, es wird
natürlich nicht. Aber wie meistens. Weißt, Leute, die uns hören, sind ja sehr an der deutschen Mannschaft interessiert. Ne?
Ja, trotzdem, aber also ich habe so den Eindruck, die Crowd und die bisschen Hockey-Fankurve, da geht es einfach auch um die komplette Weltmeisterschaft. Den Leuten oder vielen Leuten ist auch wichtig, dass wir mal weggehen von der deutschen Mannschaft. Machen wir, wie gesagt, das dann gleich in den 10 Minuten Eishockey. Was da sonst noch passiert ist bei der WM und natürlich auch mal ein bisschen ausführlichere Blicke auf, ich würde ganz gerne über die österreichische Mannschaft sprechen, dann auch vor dem Spiel am Samstag, diesem wichtigen. Müssen wir jetzt mal schauen, ob das zustande kommt mit den Kollegen, die ich da im Blick habe. Aber Österreich, Schweiz, ja, vielleicht auch mal von vor Ort, so ein paar Gespräche, alles eben der Exklusiv-Content, den wir schon noch produzieren. Also den bekommt ihr dann schon noch, wenn ihr bei Startnext supportet.
Genau, so machen wir das.
Danke, Herr Mitsch-Mickerath. Grüße nach Zürich und danke an euch fürs Zuhören.
Danke an Herrn Fetzer.
Merci vielmals.